Hallo und herzlich willkommen zum Rhodesian Ridgeback Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um diese fantastische Hunderasse dreht, um die Gesundheit und Forschung, aufregende Erlebnisse und wertvolle Tipps, die du effektiv im Alltag anwenden kannst. Ich bin Stefanie Müller, passionierte Forscherin und dein Partner in Fragen rund um den Ridgeback. Ich freue mich total, dass du da bist. In meinem heutigen Podcast geht es um das Thema Ridgegehen und zwar befinden wir uns hier in dem Teil 2. Teil 1 ist eigentlich absolut notwendig, um hier mit dem Teil 2 auch zu starten. Also ich empfehle da wirklich noch einmal reinzuhören zur Erinnerung oder wenn du ihn noch gar nicht kennst. Also Ridgegehen Teil 1 und dann hier weiterhören im Teil 2. In dieser Folge geht es um die Lösungsansätze, die ich angekündigt habe. Ich musste ja beim letzten Mal aufgrund der Zeit, die mir so ein bisschen weglief, es war eben sowieso schon eine sehr lange Folge und im Teil 2 wollte ich dann eben auch ganz gebündelt alle Lösungsansätze präsentieren. Und das mache ich heute. Eine kurze Zusammenfassung und zwar für die, die noch mal eine Auffrischung brauchen, für die, die vielleicht schon relativ gut im Thema sind, könnte das auch helfen, wenn sie einfach nur noch mal meine Zusammenfassung des Teil 1 hören. Wir haben also beim letzten Mal besprochen, was ein Ridge ist, das Ridgegehen und die Qualzucht und verschiedene Dinge. Also zuerst einmal dem Ridgeback, dem Hund selbst, ist es total egal, ob der einen Ridge hat. Es ist dem egal, ob die Haare auf dem Rücken in entgegengesetzter Richtung wachsen. Und von daher sollte man den Ridgeback auch als vollwertigen Hund sehen, auch wenn er keinen Ridge hat. Es ist und bleibt eine unglaublich tolle Hunderasse. Und das macht ja nicht der Streifen auf dem Rücken, sondern ihre Art, ihr Charakter, das Leben mit diesen Hunden. Und deswegen sollte man sich einfach nicht so sehr auf diese äußerlichen Dinge stützen, die irgendwie dann ja zur Rasse gehören. Und schon gar nicht okay finde ich es, wenn ein Hund mit diesem Merkmal dann automatisch mehr wert ist oder mehr kosten darf, nur weil er diesen Streifen auf dem Rücken hat. Das ist für mich sowieso absoluter Quatsch. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Was findest du toll? Was möchtest du haben? Was hat der Züchter zu bieten? Ist da vielleicht auch ein Welpe dabei, in den du dich verliebst, der halt eben keinen Ridge hat oder wo der Ridge nicht diese spezielle Form hat, die dann im Rassestandard festgelegt wurde. So, was wissen wir jetzt alles aus dem ersten Teil? Wir haben also ganz typische Ridge-tragende Rassen, die Standard diesen Ridge haben. Da wird dann auch drauf selektiert und die Züchter möchten dann gerne auch Hunde mit Ridge züchten. Der Ridge kommt aber auch bei vielen anderen Rassen vor. Hatte ich auch kurz erwähnt, welche Rassen das so sind. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Da wird dann nicht so stark drauf geachtet, weil der Ridge überall an allen möglichen Positionen am Körper auftreten kann. Und damit meine ich nicht nur diese kleinen Verwirbelungen, sondern ich meine schon wirklich einen Ridge mit einem Crown oder zwei Crowns. Hauptsächlich sieht man das dann auf der Nase oder auf dem Kopf zum Beispiel oder auch an der Seite der Schultern, auch ganz häufig. So, wir haben auch etwas über den Dermoizinus erfahren im letzten Teil, dass der Dermoizinus bei vielen Hunderassen vorkommt, die aber auch keinen Ridge haben, was uns wieder zu der Diskussion bringt, weshalb man sagt, der Ridgeback ist dann eben der Hund mit dem typischen Problem Dermoizinus und das ist dann absolut zusammenhängend mit dem Ridge. Das würde ich so nicht sagen, denn dann müssten auch andere Hunderassen, die einen Ridge haben, auch hier und da dann mal betroffen sein von einem Dermoizinus und immer nur dann, wenn sie den Ridge haben. Aber das ist eben nicht so. Also, der Dermoizinus kommt auch vor bei Hunden, die keinen Ridge haben. Der Dermoizinus ist dann aber auch gleichzeitig wieder unser Problem, weil, ja, es wäre ja viel schöner, wenn er nicht da wäre. Das würde die Rasse ja perfekt machen. Aber wir haben halt mit diesem kleinen, großen Problem zu kämpfen. Noch viel mehr, weil der Ridgeback dadurch auf der Qualzuchtliste gelandet ist. Das ist eine Liste, die Hunderassen auflistet, die in Zukunft oder wo es schon passiert ist, die also von höherer Instanz verboten werden. Man darf sie also nicht mehr züchten und das wäre der absolute Worst Case, finde ich. Also der Ridgeback darf einfach nicht aus unserer Welt verschwinden und sollte er auch nicht, weil der Dermoizinus durchaus ein Problem ist, was wir lösen können. Jetzt gibt es aber noch keinen Gentest, also einen Gentest, der aussagen könnte, ob ein Hund jetzt so einen Dermoizinus hat. Das gibt es nicht, sondern wir müssen die Hunde kontrollieren lassen durch einen Zuchtwart oder wir können es dann eben selbst, wenn wir da gut genug drin sind und können bestimmen, gibt es da einen Dermoizinus. Wenn es so ist, muss der vom Tierarzt operiert werden. Und nochmal, diese OP ist ein absolut überschaubarer Eingriff. Diese OP ist nur einmal nötig, danach ist der Dermoizinus entfernt und wird nie mehr zurückkommen. Der Welpe oder dieser Hund wird also sein Leben lang ohne dieses Problem Dermoizinus durch die Welt laufen. Die Vererbung des Dermoizinus ist auch noch undeutlich. Wir haben im letzten Teil gelernt, dass es sich um eine variable Expressivität handelt. Das bedeutet, dass er an unterschiedlichen Orten auf dem Hund entstehen kann. Das hatte ich auch erklärt, in welchen Bereichen. Und dass die Art und Weise, also die Variante, es gibt 6 verschiedene Dermoizinus-Varianten, dass sich diese auch unterscheidet. Und das macht es dann etwas schwierig. Zum einen, was die Kontrolle angeht. Wie gesagt, man muss wissen, wo man sucht und was man sucht am Hund. Und man muss es halt einfach können. Und dann kommt noch hinzu, dass ein Gentest höchstwahrscheinlich nicht in der Form entwickelt werden kann, dass man einfach den Hund testet und die Information bekäme, ob er einen Dermoizinus hat, ja oder nein. Trotzdem gibt es genügend Lösungsansätze, um das Problem weiter einzugrenzen, wenn nicht sogar komplett aus der Welt zu schaffen, auch ohne Gentest. Denn es gibt einige Hinweise, genetische Varianten, Überwachung aller Statistiken, die Transparenz, die Mitarbeit, klar, absolut gute Kontrollen, also die Wurfabnahmen müssen vernünftig gemacht werden und das Thema genetische Vielfalt als zusätzlicher Faktor beziehungsweise zusätzlicher Lösungsansatz. Wie viele von euch wissen, habe ich in den letzten inzwischen 3 Jahren, fast 4 Jahre, zum größten Teil an diesem Thema Ridge-Gen und Dermoizinus gearbeitet. Das komplette Paket beinhaltet das Sammeln von Proben, das akribische Notieren von Informationen, Statistiken, Kontrolle von Würfen, auch das Erfragen der Art und Weise, wie die Tiere gefüttert wurden, also die Eltern, sämtliche Gentests auch zu haben von den Eltern und so weiter. Also das ist ein gesamtes Paket, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir hier etwas präsentieren können, wo alle auch wirklich etwas mit anfangen können. Also wirkliche Lösungsansätze. Jeder kann für sich selbst entscheiden, was davon ist gut oder passend, was davon kann man integrieren in seinen Alltag, in seine Zuchtstrategien, wie auch immer. Und vor allen Dingen auch nochmal hier erwähnt, ich bin kein Tierarzt, immer im Zweifel bitte mit einem Tierarzt sprechen, Rücksprache halten und jeder Hund und jede Situation ist auch individuell, weshalb man besonders, wenn ich Fütterungsempfehlungen nenne oder Zusätze, die man geben kann, sollte man immer auch noch berücksichtigen, dass das nicht einfach immer so der Standard ist für jeden einzelnen Hund passend, sondern das hängt auch zusammen, was ein Hund ernährungstechnisch noch alles bekommt, in welchem Zustand er ist. Diese Dinge gehören alle dazu. Ich möchte noch einen vermeintlichen Lösungsansatz nennen, der immer so angewendet wurde, aber leider nicht wirklich funktioniert, wie wir ja alle merken. Und das ist, wirklich die Variante, Würfe im Auge zu behalten, zu schauen, kommt da ein Dermoidzinus vor und deshalb diese Elterntiere zu meiden oder beziehungsweise deshalb keinen Wurf oder aus diesem Wurf keinen Welpen zu kaufen. Oft geht es so weit, dass ein Rüde, der mal einen Dermoidzinus vererbt hat, nirgendwo mehr einen Deckakt bekommt, also nirgendwo mehr verwendet wird, was ja totaler Quatsch ist, das wissen wir ja. Es gibt ja ganz, ganz viele Hunde, die sich über viele Jahre so vererben, dass kein Dermoidzinus auftritt und dann ist ja dieser Hund schon überall in der Population verbreitet und plötzlich hat er dann irgendwo doch mal einen Dermoidzinus vererbt und man hat ja deshalb nicht automatisch auch das Risiko mitgenommen. Also das ist etwas, was man wirklich auch verstehen muss, dass es nicht bedeutet, dass ich dann das Risiko erhöhe, sondern dieses Thema ist so komplex und jeder Welpe in einem Wurf ist absolut anders und trägt nicht automatisch auch wieder ein Risiko in sich, diesen Dermoidzinus zu vererben. Wir wissen, dass es immer eine Kombination zweier Hunde ist und da kommen wir zum ersten Lösungsansatz. Das, was wir jetzt hier erarbeitet haben in den letzten Jahren, ist vor allen Dingen eine Möglichkeit, eine spezielle Sequenz in der DNA zu testen, die uns schon auf einen ziemlich guten Weg bringt. Und zwar die Rich-Gen-Sequenz 2.0 nenne ich sie immer. Denn die meisten von euch kennen natürlich den Rich-Gen-Test. Und der Rich-Gen-Test ist das typische Groß-R-Klein-R, was ja dann getestet werden kann. Also viele kennen das unter dem Begriff Rich-Fest oder Nicht-Rich-Fest. In dieser Rich-Gen-Sequenz 2.0 gibt es aber einen weiteren großen Bereich, der absolut interessant ist, denn der zeigt uns ganz klar, warum denn am Ende dieser Rich überhaupt verschwindet oder entsteht. Denn es ist nicht das große R und das kleine R, was sagt, der Hund hat jetzt einen Rich oder hat keinen und so muss er dann aussehen, sondern die Expression, also das Entstehen des Richs, ist abhängig natürlich von dem großen R, dem kleinen R, aber nicht alleine. Das heißt, wenn ich also einen Rich-Gen-Test mache, den Standard-Rich-Gen-Test, dann habe ich automatisch nicht die Informationen darüber, ob dieser Hund auch definitiv einen Rich haben wird. So, das können wir ganz fantastisch jetzt inzwischen mit dieser Rich-Gen-Sequenz zeigen. Das ist also der erste Lösungsansatz, dass man erst einmal versteht und auch die Rich-Gen-Sequenz seines Hundes kennt, wann wird dieser Rich sichtbar. Welche Form wird er haben? Das ist nicht immer absolut deutlich zu sagen, aber eine unruhige Rich-Gen-Sequenz, ist also eine Kombination. Wir nennen das Silencer und Enhancer. Silencer sind die Positionen, die dafür sorgen, dass der Rich ausgeschaltet wird, also verschwindet, beziehungsweise natürlich nicht im Ganzen einfach so weg ist, sondern ihr kennt ja sicherlich die unterschiedlichen Arten, wie ein Rich aussieht. Die sind ja dann auch ganz oft, wenn sie so kurz vorm Verschwinden sind, sehr kurz oder also in der Länge sehr kurz, reichen also nicht bis auf die Hüfthöcker. Oder der Rich ist super schmal oder es ist dann schon ein Crown verschwunden, das sind dann die sogenannten Einkroner. Oder es ist nur noch eine Linie, ein Streifen ohne Crowns. Das ist alles dieser Bereich, der so grenzwertig ist, wo wir sagen, okay, da ist der Rich kurz vorm Verschwinden. Und da sind ganz, ganz viele Silencer involviert, die dafür sorgen, dass er dann am Ende nicht mehr sichtbar ist, wir also dann einen richlosen Hund bekommen. Wenn der Rich bei der Geburt da ist, dann ist er natürlich da. Der verschwindet ja nicht wieder und auch manchmal wird das irgendwelchen ahnungslosen Welpenkäufern so vorgegaukelt. Also wenn ihr einen Welpen anschaut und der hat keinen Rich, dann glaubt mir, er wird auch niemals einen bekommen. Da sind auch manche Käufer ganz ganz kreativ und sagen, naja, der Rich, der kommt halt später erst und der Käufer wartet da ewig drauf. Ja, also das ist nicht der Fall. So, und diese Silencer verursachen das Ausschalten des Richs und die Enhancer schalten ihn an, lassen ihn also sichtbar werden. Und in der gesamten Rich-Gen-Sequenz habe ich ein ständiges Interagieren dieser zwei, die an und aus und an und ausschalten. Und wenn eine Ritsch-Gen-Sequenz sauber ist, so nenne ich es dann immer, also sauber bedeutet für mich frei von Silencern, dann haben wir, und das ist mega interessant, zum einen sehr schöne Ritschs auf dem Rücken der Hunde, beziehungsweise Hunde, die diese saubere Ritsch-Gen-Sequenz haben, vererben überdurchschnittlich oft einen wunderschönen langen Ritsch, also so wie er sein soll, mit zwei Crowns, die sich gegenüberliegen. Diese Hunde vererben sehr wenig Ritschfehler und extrem wenig bis gar keinen Dermoid-Sinus-Hunde. Und somit haben wir einmal den Vorteil, dass wir sagen können, wir können durch die Zucht mit dem Beobachten oder das Wissen über diese Ritsch-Gen-Sequenz können wir also das Aussehen des Ritsch stabilisieren, können also, wenn uns das wichtig ist, mehr darauf schauen, dass die Hunde einen Ritsch haben, also dass Welpen mit Ritsch geboren werden, wie der Ritsch dann aussieht und dass wir möglichst natürlich keine Hunde mit einem Dermoid-Sinus haben. Wir konnten also ganz klar beobachten, dass die Ritsch-Gen-Sequenz einen signifikanten Einfluss darauf hat, wie häufig Ritsch-Fehler vererbt werden und der Dermoid-Sinus vererbt wird. Jetzt wird es etwas schwierig, denn es ist nie immer nur der einzelne Hund, sondern die Kombination aus zwei Hunden. Trotzdem gibt es Vererber, also Hündin wie auch Rüden, die überdurchschnittlich häufig diese Ritsch-Fehler oder auch den Dermoid-Sinus vererben. Wenn wir uns dann bei diesen Hunden die Ritsch-Gen-Sequenz anschauen, sehen wir immer eine sogenannte, ich nenne es so, sehr unruhige Sequenz. Sehr viele Silencer, die Unruhe in dieser Sequenz bringen. Wir wollen also eine saubere Ritsch-Gen-Sequenz haben, um diese Dinge einzudämmen. Und das ist etwas, was jetzt schon seit vielen Würfen, also in den letzten 2-3 Jahren angewendet wird und ganz fantastisch funktioniert und auch wirklich verlässlich immer wieder sichtbar wird. Ich habe also ganz deutlich die Statistiken dazu, zu diesen Ritsch-Gen-Sequenzen und die Eltern, zusätzlich die Elternschaft geprüft, sodass wir immer auch wissen, ganz sicher, dass diese Welpen aus diesen Eltern sind und so weiter. Das heißt, da haben wir schon mal einen ganz, ganz großen Schritt, den größten Lösungsansatz darstellt. Ihr könnt also sagen, ihr lasst eure Hunde testen, ihr schaut, mit welchem Hund kann es am besten passen und ich helfe euch da gerne weiter, wenn es darum geht, welche Ritsch-Gen-Sequenz passt mit welchem Hund zusammen und was kann ich erwarten. Das ist inzwischen für mich relativ einfach geworden, das vorauszusagen. Naja, wenn man es 4 Jahre macht, dann träumt man, glaube ich, auch schon davon. Zumindest ist mir das tatsächlich schon häufiger passiert. Die Silencer verursachen aber auch bei ritschdominanten Hunden eine Ritschlosigkeit. Auch sehr interessant zu wissen. Und für viele wahrscheinlich auch die Erklärung, wieso man sich manchmal so unsicher ist mit diesem Standard-Ritsch-Gen-Test, den man ja kennt, dieses Groß-R-Klein-R. Weil ganz häufig höre ich das von Züchtern, die auch sagen, ja, aber der funktioniert nicht, der Test, das ist unsicher, ich habe trotzdem so und so viele Ritschlose. Aber es ist auch klar, wenn ich zwei Hunde verpaare, die beide ritschdominant sind, also nur 100% definitiv Welpen mit Ritsch bringen sollten, nach dem alten Kenntnisstand, dann erwarte ich das natürlich auch. Aber auch da kommt es vor, sehr selten, aber es kommt vor, dass ich einen ritschdominanten Hund, also rein vom Ritschgen her, zwei große R, habe und dieser Hund aber keinen Ritsch trägt, weil er so viele Silencer in seiner Sequenz hat, dass er trotz diesem Ritschgen, also diesem Wachstumsfaktor, ja, so wird er genannt, da fehlt dann diese Expressionssequenz, um den Ritsch dann wirklich sichtbar zu machen. Das heißt, wir müssen die Ritsch-Gen-Sequenz kennen oder sollten sie kennen, um dann viel, viel besser die Dinge zu planen oder vorhersagen zu können, was ich ungefähr erwarte. Also das Thema Gentest ist dann nicht ganz aus dem Raum, weil es ist ein Gentest, es ist eine Speichelprobe, die jeder von euch ganz einfach hier bei mir bestellen kann. Und wir analysieren oder lassen natürlich im Labor diese Ritsch-Gen-Sequenz analysieren und können euch dann zum einen den Namen der Ritsch-Gen-Sequenz nennen. Dazu erkläre ich dann auch immer einiges noch. denn jede Sequenz hat einen eigenen Namen. Das hilft dann wieder, sie mit einem anderen Hund zu kombinieren und dann eben zu erfahren, was werde ich erwarten, wie viel Risiko laufe ich zum Beispiel, wenn es um den Dermoidsinus geht oder Ritschfehler oder Ritschlos. Und deswegen ist das Thema Gentest hier nicht ganz abgehakt, sondern wir können tatsächlich einen Test machen und erfahren dann schon jede Menge. Aus unseren Statistiken können wir auf jeden Fall entnehmen, dass die Kombination von zwei ritschdominanten Hunden, also zweimal groß R, zusammen mit einer sauberen Ritsch-Gen-Sequenz, also möglichst sehr wenige oder keine Silencer, dass das die optimale Kombination ist, die dann saubere Ritschs hervorbringt, keine Ritschlosen und keinen Dermoidsinus. Das ist total entgegen dem, was man da draußen aktuell verbreitet, dass eben gesagt wird, dass die ritschdominanten Hunde ein größeres Risiko tragen würden in der Zucht. Das ist aber absolut nicht richtig und ganz, ganz wichtig zu wissen. Trotzdem ist es so, dass wenn Hunde mit einem Dermoidsinus getestet werden auf dieses Ritschgen, dann sind sie immer ritschdominant. Das ist dann wiederum etwas widersprüchlich. Aber gleichzeitig sind dann die Hunde mit einem Dermoidsinus meistens, wenn nicht sogar immer, zumindest in unseren Statistiken mit inzwischen über 3000 Hunden, ist es immer so, dass wir die Kombination ritschdominant mal nicht ritschdominant oder zwei nicht ritschdominante Hunde miteinander kombiniert, die bringen die meisten Dermoidsinus. Und diese Hunde aus diesen Kombinationen, die dann einen Dermoidsinus haben, sind dann ritschdominant. Ja, ich weiß, es ist etwas schwierig, aber ihr könnt es euch ja immer wieder anhören, bis man es verstanden hat. Es ist definitiv ein komplexes Thema. Aber einfach gesagt, wir haben also immer dann größere Probleme mit dem Dermoidsinus und mit Ritschfehlern, wenn wir es mit sehr viel Silencern zu tun haben. So könnte man es vielleicht auch nennen. Dafür bräuchte man aber eben diesen Gentest und könnte sich nicht nur auf die Information verlassen, groß R, klein R. Das ist ganz wichtig. Okay, wir haben weitere Faktoren oder weitere Lösungsansätze. Also Lösungsansatz 1 ist hier ganz klar zu sagen, ich brauche schon auch einen Ritsch-Gentest 2.0. Ich brauche also definitiv Informationen darüber, was hat mein Hund eigentlich für eine Ritsch-Gensequenz. Der nächste Punkt, wo vielleicht Züchter, die schon länger züchten oder weil sie sich mit dem Thema beschäftigen, auch mitreden können, ist der Gedanke oder der Grundgedanke, was aktiviert denn jetzt überhaupt diese Problematik Dermoidsinus? Okay, wir haben eine Veranlagung im Hund, das müssen wir ja einfach so sagen. Das heißt, der Hund trägt eine gewisse Veranlagung dazu, überhaupt einen Dermoidsinus zu bekommen, aber oder zu vererben, sagen wir es mal so, also dass eben Welpen geboren werden mit Dermoidsinus, aber nicht zwangsläufig wird es so sein. Was sind denn jetzt dann also weitere Faktoren? Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, weil sonst könnten wir ja sagen, wenn ich zwei Hunde verpaare, wo ich weiß, dass sie schon Dermoidsinus vererbt haben, dann müssen sie zusammen ja auch wieder Dermoidsinus-Welpen hervorbringen. Und wenn ich diesen Wurf genauso wiederhole, noch einmal diese Verpaarung mache, müsste ich ja auch wieder Dermoidsinus haben. Aber ja, so ist es ja nicht, das wissen wir ja. Sondern es kann sein, dass wir vielleicht, ich nenne mal eine Zahl, viermal dieselben Hunde miteinander kombinieren und nur in einem einzigen Wurf haben wir einen Dermoidsinus. Oder es kann auch sein, dass wir in drei Würfen mit diesen beiden Hunden einen Dermoidsinus haben und in einem Wurf gar nicht. So, und das sind dann die Dinge, die Fragen aufwerfen, weil Standard müsste man sagen, dann habe ich das Problem ja immer, aber so ist es nicht. So, ich möchte mit euch ein bisschen diskutieren oder naja, ihr könnt ja jetzt nicht wirklich mitdiskutieren, aber ihr könnt mir ja später schreiben. Jetzt ist es so, dass diese Veranlagung, die Hunde haben, um eventuell Dermoidsinus-Welpen hervorzubringen, durch irgendetwas weiterem getriggert werden muss. Und da kommt Futter, also Ernährung im Allgemeinen ins Spiel. Alle von euch, die sich intensiv damit beschäftigen, haben sicherlich dann auch schon mal das Thema aufgegriffen, Ernährung, dann Dermoizinus-Problematik und das Thema, was kann ich da machen, was kann ich füttern? Und dann kommt man zwangsläufig im Internet irgendwann mal einem Artikel entgegen, wo dann etwas über Folsäure steht. Folsäure ist etwas, was wir ja schon kennen aus dem Bereich ja beim Menschen. Also Frauen müssen, wenn sie schwanger sind, unbedingt Folsäure zu sich nehmen, um diverse genetische Erkrankungen zu verhindern. Und dazu gehören auch Neuralrohrdefekte, wo viele das kennen, auch zum Beispiel unter dem Begriff offener Rücken. Und dieses Problem wird ein bisschen mit dem Dermoizinus gleichgezogen. Letztendlich ist es etwas ähnlich, aber der Dermoizinus ist längst nicht so dramatisch wie zum Beispiel der offene Rücken. Trotzdem ist der Ansatz Folsäure ein ziemlich guter Ansatz. Jetzt wurde in den letzten Jahren überall mal so ein bisschen rum experimentiert. Viele Züchter haben dann auch gesagt, ich füttere jetzt dann immer Folsäure dazu, weil das könnte dann helfen, diesen Dermoizinus zu verhindern. Wir haben auch einige Zeit ein spezielles Produkt rausgegeben, was Züchter füttern konnten, was eine Zusammensetzung war mit verschiedensten Mineralien, Vitaminen, unter anderem auch die Folsäure, weil das ganz gute Ergebnisse geliefert hatte, aber dann trotzdem immer auch wieder auf diesen Kontrollzetteln, die wir mitgegeben haben, wo eben auch die Züchter alle ihre Informationen notieren mussten, kamen dann trotzdem immer mal wieder auch Welpen im Dermoizinus hervor. Also haben wir das gestoppt und haben gesagt, wir geben das, den Dermoizinus-Mineralkomplex nicht mehr raus. Inzwischen ist es so, dass das Thema Folsäure aber trotzdem immer noch präsent ist. Ich möchte euch jetzt etwas ganz Interessantes über dieses Thema Folsäure berichten, möchte aber ganz klar nochmal sagen, lauft jetzt nicht sofort los und kauft euch Folsäure und schmeißt das in den Hund rein, sondern überlegt das im Zweifel auch mit einem Tierarzt oder gleicht das gut ab mit, wie ernährt ihr eure Hunde jetzt aktuell. Denn ganz viele Leute, die füttern schon so viele Zusätze dazu, füttern vielleicht nur Fleisch, also Rohfutter mit Gemüse, kochen selber oder wie auch immer. Manche haben das Trockenfutter und alles ist ja anders und da muss man dann sehr aufpassen. Okay, beim Thema Folsäure gibt es, und das wissen die wenigsten, zwei Varianten. Ich habe die Folsäure, wie ihr sie auch kennt unter diesem Namen, und ich habe Folat als zweite Variante. Das ist beides das Gleiche. Aber Folsäure ist synthetisch hergestellt und Folat ist der natürliche bioaktive Variante. Wie wir wissen, kann der Körper Dinge, die natürlich sind, viel, viel besser aufspalten und verwerten wie synthetische Vitamine und Mineralien. Die Folsäure ist also synthetisch und es gibt eine genetische Variante, die auch beim Menschen vorkommt, sogar sehr, sehr häufig und beim Hund eben auch, die dazu führt, dass eine Verarbeitung dieser Folsäure sehr unterschiedlich stattfindet. Also die Verfügbarkeit und das Umwandeln, ich versuche es also wirklich super einfach für euch zu erklären und nicht so viele von diesen sehr spezifischen Begriffen zu verwenden. Also diese Folsäure kann halt manchmal bei verschiedenen genetischen Varianten nicht so gut umgewandelt werden, weshalb man unbedingt auf Folat zurückgreifen muss. Und Folat, da gibt es dann bestimmte Bezeichnungen dafür, das ist etwas, was sofort bioaktiv ist, nicht umgewandelt werden muss, keinerlei große Schritte im Körper zur Umwandlung müssen vorgenommen werden, sodass es halt einfach vom Körper sofort verwendet werden kann. Das ist ein Lösungsansatz, mal zu überdenken, wenn ich Folsäure fütter oder allgemein Folsäure, Folate, es ist halt beides das Gleiche, aber wir müssen es irgendwie benennen, dann sollte ich mir überlegen, möchte ich die synthetische Variante, die da Folsäure genannt wird, verwenden und auch in vielen Futtersorten bereits enthalten ist, oder kaufe ich meiner Hündin, es sollte ja nur die Hündin bekommen, kaufe ich Folat und füge das hinzu. So, ein weiterer ganz wichtiger Punkt zum Thema Folat oder Folsäure ist, dass die Folsäurespeicher im Körper eine gewisse Zeit benötigen, um gefüllt zu werden. Gehen wir mal von aus, dass sie durch diverse Umstände eben nicht komplett gefüllt sind, also nicht sofort verfügbar sind für den Hund, wenn er sie braucht. Dann ist wissenschaftlich bekannt, dass es circa 4 Wochen dauert, bis die Folsäurespeicher aufgeladen sind. Wenn ich also meine Hündin decken lasse und ich gehe dann zum Ultraschall und weiß dann, dass sie tragend ist, dann brauche ich mit der Folsäure nicht mehr anfangen, dann ist es zu spät. Wenn ich anfange am Tag der Belegung, also sobald meine Hündin gedeckt wird, dann bin ich immer noch zu spät, denn ungefähr der Dermoizinus entsteht im Mutterleib in den Welpen ungefähr um die 2. Woche rum, also 14 Tage circa. Und dann bin ich, wenn die Folsäurespeicher also nicht genug gefüllt sind, bin ich dann auch noch zu spät. Also die Hündin hat nicht das Level der Folsäure erreicht, was sie eigentlich braucht, um diese Welpen zu versorgen. Wir müssen also viel früher anfangen. Das ist ein weiterer interessanter Punkt. Wenn du weißt, dass du einen Wurf planst, dann ist es ja egal, wann die Hündin läufig wird. Du kannst ihr ja trotzdem schon die Folsäure geben und ihre Folsäurespeicher auffüllen, damit sie dann, wenn sie das braucht, auch wirklich darauf zugreifen kann. Das könnte, also ich nenne es immer, ein weiterer Fehler sein bei der Anwendung der Folsäure. Zum einen, dass man die Folsäure verwendet und nicht Folat, ist dann schon in Anführungsstrichen für manche Hunde ein Problem. Dass die Speicher nicht genügend gefüllt sind und man zu spät anfängt, ist auch ein Problem. Dann verliert es die komplette Wirkung. Dazu muss man dann auch noch wirklich beachten, was bekommt der Hund zusätzlich noch alles als Nahrung. Wenn ich Fleisch fütter und meine ganzen Sachen selber koche, dann brauche ich auch eine absolute gute Versorgung der anderen Mineralien, wie zum Beispiel Vitamin B6, B12, diese ganzen Dinge. Ganz, ganz wichtig. Aber man muss es, also die Kombination muss stimmen. Ich darf es nicht überdosieren. Ich sollte auf synthetische Dinge verzichten und so weiter. Das ist also auch noch ein ganz interessanter Ansatz. Diese genetische Variante, die wir uns dazu angeschaut haben, die dazu führt, dass zum Beispiel Hunde es anders oder verzögert im Körper verarbeiten. Das haben wir uns mal von allen 3000 Hunden, also es ist jetzt rund 3000, haben wir diese genetischen Varianten angeschaut, auch von ganz, ganz vielen anderen Hunderassen und haben mal geguckt, ob uns das irgendwo hilft, wenn man sich die Hunde mit Dermoizinus anschaut oder Eltern, die das häufig vererbt haben und so weiter. Man sieht dann schon, dass da sicherlich unterschiedliche Varianten vorhanden sind, aber es ist nicht so aussagekräftig, wie man es sich erhofft hat. Das heißt, wir können das auch nicht als Variante verwenden, zu sagen, okay, da ist jetzt eine genetische Veranlagung und deswegen ein großes Risiko. Das ist nicht deutlich genug, da müssen wir noch weitere Informationen sammeln. Trotzdem kann man mit dem Gentest, also Rich-Gentest, Test 2.0 plus das Überdenken der Ernährung der Hündin, ja, auch Thema Folat versus Folsäure, ganz, ganz wichtig, kann man ganz vieles erreichen, wenn nicht sogar im Keim ersticken. Und zusätzlich sollte man immer als weiteren Lösungsansatz jetzt, ja, immer die genetische Vielfalt im Auge behalten. Denn sobald Dinge homozygot werden, also die genetische Vielfalt nach oben geht, ich also immer wieder verwandte Hunde miteinander kombiniere, dann festigen sich ja diverse Veranlagungen und diverse Probleme. Ich kreiere ja förmlich eine Problematik, die ich dann nicht mehr loswerde. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, aber nicht nur zum Thema Dermoizinus, sondern für ganz, ganz viele Krankheiten. Das würde jetzt aber hier aus dem Ruder laufen, wenn wir das alles diskutieren. Also schaut, dass die genetische Vielfalt bei den Hunden hoch ist. Schaut, dass ihr bei Ridgeback International im Partnercheck die genetische, das Zusammenpassen zweier Hunde auf genetischer Basis, dass ihr das überprüft. Im Partnercheck ist es super einfach mit dem Ampelsystem. Grün, gelb, rot, ganz leicht. Ja. Steht es auf grün, ein Ansatz von gelb, gelben Punkt ist auch noch in Ordnung. Dazu seht ihr auch immer den erwarteten Inzuchtkoeffizienten eures Wurfes im Durchschnitt, sodass man sich so Schritt für Schritt immer weiter mit der genetischen Vielfalt, also dem Inzuchtwert nach unten arbeiten kann. Also genetische Vielfalt muss größer werden, weil man dann auch Probleme aufbricht, die können sich nicht mehr festigen und man hat viel, viel weniger Risiko, immer wieder mit diesen Problemen konfrontiert zu werden. Zusätzlich Rich-Gen-Test 2.0, um die Rich-Gen-Sequenz zu kennen, und überdenkt mal meinen Ansatz mit der Folsäure versus Folat und diesen Ansatz, wann fange ich damit eigentlich an? Ich denke, dass ganz, ganz viel, was da schief geht, weshalb die Folsäure gar nicht richtig greifen kann und das Ganze lösen kann, ist dann eben, dass das falsche Produkt verwendet wird und dass ich zu spät anfange, ganz klar. Also wenn ihr meine Hilfe braucht, schreibt mir bitte eine E-Mail, wenn ihr weitere Fragen habt. Ich weiß, ich vergesse sicherlich auch Sachen hier mit reinzubringen, aber das ist auch einfach vom Zeitaufwand riesig und es würde viel zu lang dauern, um alles zu erklären. Und ich versuche es dann schon immer so zusammenzupacken, dass es echt kompakt ist und die nötigsten Informationen enthält. Aber schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr in irgendwas unsicher seid, wenn ihr irgendwas nicht richtig verstanden habt oder mehr Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken und ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet eine Antwort von mir bekommen und ich möchte euch da auch gern weiterhelfen. Und testet eure Hunde denn nicht nur das Testen der Rich-Gen-Sequenz, sondern auch das damit verbundene Einlagern der DNA bringt uns alle ganz große Schritte voran, denn jeder eurer Hunde nimmt dann automatisch an der Forschung für den Rhodesian Ridgeback teil. Und das ist so eine gute Sache. Einfach jeder sollte dabei sein und jeder sollte Teil davon sein. Das ist erstens ein gutes Gefühl. Es ist eine richtig gute Sache. Ich unterstütze, ich arbeite mit allen anderen ja zusammen, indem ich das mache. Und wir können viel schneller vorankommen bei der Entwicklung von Gentests und bei der Lösung von Problemen. Also bis zum nächsten Mal. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, das für euch zu erarbeiten. Und ich hoffe, dass diese Lösungsansätze für euch etwas sind, dass da etwas bei ist, wo ihr sagt, ja, das mache ich, das gefällt mir, das passt in meine Planung mit rein. Und das kann mir helfen und das probiere ich aus. Und dann teilt auch bitte die Informationen mit mir, damit ich auch weiß, ob es alles so funktioniert, wie wir uns das hier alles erarbeitet haben. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Ciao, ciao.